Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Kunst als Beute. Unter diesem Motto wurde heute Abend im Berliner Humboldt-Forum eine Ausstellung eröffnet, in der die Geschichte von 10 Raubkunstobjekten aus 3 verschiedenen Epochen exemplarisch aufgearbeitet wird. Zum Beispiel koloniale Raubkunst wie die sogenannten Benin-Bronzen oder der Pferdekopf der Quadriga, den Napoleons Truppen vom Brandenburger Tor erbeutet hatten. Oder auch Silberbesteck und Schmuck aus ehemals jüdischem Besitz. Es geht also um die unrechtmäßige Inbesitz von Objekten in sehr verschiedenen historischen Kontexten. Ich konnte kurz vor der Sendung mit Hartmut Dorgalow sprechen, dem Intendanten des Humboldt-Forums. Guten Abend, Herr Dorgalow.
Hallo, schönen guten Abend, Frau Bürger.
Kunst als Beute. Diese Ausstellung wurde vom Maurits Huis in Den Haag konzipiert und dort auch zuerst gezeigt. Unter welchen Gesichtspunkten wurden diese 10 Fallbeispiele ausgesucht?
Es ist ja eine Ausstellung, die in Den Haag mit großem Erfolg gezeigt worden ist und wo 2 Berliner Museen beteiligt waren. Und die gleiche Auswahl ist jetzt auch hier im Humboldt-Forum zu sehen. Und zwar das Ethnologische Museum und das Museum der Stadt Berlin, die Stiftung Stadtmuseum. Und eben Dachen aus dem Mauritshaus. Und die Ausstellung macht schon in der Objektauswahl deutlich, dass diese Geschichten der jeweiligen Objekte sehr miteinander verschlungen und ineinander verwoben sind. Alle haben einen Bezug zu eher europäischen oder sogar globalen Themen, Nationalsozialismus, Kolonialismus, aber auch die napoleonische Zeit. Die Objektauswahl ist unter verschiedenen Kriterien erfolgt. Dabei waren auch die beiden Gastkuratoren Eileen Jongsma und Kel O'Neill ganz entscheidend beteiligt, die eben auch sehr stark sich überlegt haben, wie kann man diese 10 Objekte in Szene setzen.
Und trotzdem fragt man sich, wie sich 3 so unterschiedliche historische Kontexte überhaupt vergleichen lassen. Also klar, es geht immer um Machtdemonstrationen. Um was noch?
Es ist eine Auswahl von 10 Geschichten, die stehen für Tausende. Und das hängt natürlich jetzt auch mit den Sammlungsschwerpunkten der 3 beteiligten Museen zusammen. Hier geht es zum Beispiel beim Ethnologischen Museum natürlich vor allen Dingen um den kolonialen Kontext. Aber das sind zum Beispiel Stücke, die dort ausgewählt worden sind, die auch einen Bezug zum niederländischen kolonialen Imperium in Indonesien hatten. Oder es geht um Napoleon. Das betrifft eben zum Beispiel das Mauritshaus genauso wie Berlin. Es geht vor allen Dingen auch um die Frage, wie gehen wir heute in den Museen weltweit mit diesen Objekten um? Und das ist ja etwas, was die aktuellen Debatten sehr stark prägt. Restitution, digitale Zugänge, Provenienzforschung, das ist eben auch ein ganz wichtiges Anliegen in der Ausstellung, nicht nur Objekte zu zeigen, sondern vor allen Dingen das zu erzählen, was man den Objekten selber gar nicht ansieht, wie stark sie in diesen historischen Zusammenhängen eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel haben wir hier ein Rembrandt-Porträt, das haben die Nazis in den Niederlanden beschlagnahmt für das Führermuseum in Linz. Das sieht man natürlich dem Rembrandt nicht an, auch nicht, dass er nach dem Krieg eines der ersten Stücke war, was an die Niederlande zurückgegeben wurde, die es dann auch an die jüdischen Vorbesitzer restituiert haben, die es wiederum ans Mauritshaus verkauft haben. Also an einem einzigen Kunstwerk, wiederum aus einer ganz anderen Epoche, lässt sich eben die Geschichte von nationalsozialistischer Verfolgung, Enteignung und Nachkriegsgeschichten erzählen.
Diese Themen, Sie sprechen das an, Provenienzforschung, Restitution, sind eben längst nicht mehr nur für Expertinnen und Experten interessant. Die Museen sind nicht mehr nur in der Pflicht, ihre Sammlungsgeschichten aufzuarbeiten, sondern eben diese Ergebnisse auch dem breiten Publikum transparent zu vermitteln. Wie verändert sich dadurch unsere Beziehung zu dem, was wir in Museen sehen?
Ich denke, das ist eben auch ein ganz wichtiges Anliegen der Ausstellung, die vielen verschiedenen Möglichkeiten, die gerade zum Teil auch noch in der Erprobung, wenn man so will, sind, einem breiten Publikum hier einmal vorzuführen. Denn ganz klar, Museen sind eben nicht nur ein Ort für schöne Dinge oder interessante Gegenstände, sondern sind natürlich auch immer historische Sachzusammenhänge, historisch verdichtete Knotenpunkte. Und wir wissen, dass uns eben nicht nur die Autorschaft interessieren sollte, von wem es war, sondern auch zum Beispiel, wann ist es unter welchen Umständen in ein Museum gekommen und vor allen Dingen die Frage, was bedeuten denn diese Dinge für uns heute? Und das beginnt bei der Frage der Herkunft, aber natürlich auch geht es um die Zukunft der Objekte Und wir reden zum Teil zum Beispiel gar nicht mehr von Objekten, wenn wir von Stücken in den ethnologischen Sammlungen reden, sondern da gibt es bisher nur einen englischen Begriff, die Cultural Belongings, weil zum Beispiel viele dieser Exponate für die Herkunftsgesellschaften keine toten musealen Objekte sind, sondern nach wie vor eine ganz lebendige, unmittelbare Bedeutung für sie und ihre Kultur haben.
Ja, klar. Wie ist das für Sie selbst, der sich schon lange intensiv mit dem Thema Raubkunst befasst? Was gibt Ihnen diese Ausstellung Neues?
Man kann die Katastrophen der Vergangenheit nicht heilen. Also auch eine Rückgabe macht die Verbrechen, die mit diesen Stücken verbunden sind, nicht ungeschehen. Sie sind aber dieses Porträt von Rembrandt oder eine barocke Kommode selber sind jetzt quasi Sachzeugen eines viel größeren historischen Zusammenhanges über den eigentlichen Kunstwert hinaus. Das lässt mich sehr skeptisch werden, wenn ich jetzt durch Museen gehe und sage, weiß man denn genau, wann, was, warum, von wem da hingekommen ist, wie freiwillig war denn das? Und zum anderen, denke ich, ist es eben auch eine ganz starke Aufforderung, neue Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln, zum Beispiel zwischen den Museen in den Niederlanden und in Deutschland, aber natürlich auch zum Beispiel mit den sogenannten Herkunftsgesellschaften im Fall der ethnologischen Objekte, also zum Beispiel mit Menschen, die aus Indonesien kommen. Und da wird es auch in der Ausstellung zum Beispiel in einem Film sehr deutlich, wo einer der Nachfahren von jemandem, dem ein Christ gestohlen wurde, geraubt wurde, sich selber dazu äußert und auch die Emotionen deutlich wird zwischen ihm und der Begegnung dieses Stückes hier in Berlin.
Die Ausstellung arbeitet auch mit Virtual Reality, um die Geschichten hinter den Objekten zu visualisieren. Was sieht man da noch über jetzt so einen Film hinaus?
Naja, man steht zum Beispiel quasi mit seiner VR-Brille oben auf dem Brandenburger Tor, als unter einem da Napoleon einzieht. Also man muss da schon schwindelfrei sein, denn dem Kopf der Quadriga, es ist ja nur ein Pferdekopf überhaupt vom Original erhalten. Auch das ist ja ein interessanter Fakt. Der erzählt ja noch gar nichts von dieser historischen Situation. Und das wird eben in Form dieser VR-Installation deutlich. Aber auch andere Situationen, von denen wir nur ungefähr wissen, wie sie stattgefunden haben können, werden da in Form solcher VR-Installationen für das Publikum zugänglich. Und das Interessante, was ich aus den Niederlanden gehört habe, wo man ja denkt, es sind vor allen Dingen junge Menschen, die sich für solche Virtual Reality Dinge interessieren. Nein, da war es eher die umgekehrte Erfahrung, dass insbesondere das ältere Publikum besonders lange gewartet hat, um sich endlich mal so eine Brille aufsetzen zu können.
Hartmut Dorgerloh, Intendant des Berliner Humboldt-Forums, über die neue Ausstellung Kunst als Beute, 10 Geschichten. Zu sehen ist sie bis Ende Januar 2025, das ganze Jahr also und noch länger. Herr Dorgerloh, danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.